Ja, hallo. Heute haben wir nochmal ein ernsteres und ein bisschen trockeneres Thema zur Abwechslung. Manche mögen das vielleicht auch. Es geht um die Kinderrechte, die ins Grundgesetz wollen. Und dann habe ich mir also erlaubt, eine etwas, ja, andere Meinung dahingehend mal auszuarbeiten, wenngleich das vielleicht zu Anfang erst einmal seltsam klingen mag, weil Kinderrechte und diese auch im Grundgesetz zu verankern, das klingt ja erst einmal auch sehr nachvollziehbar. Und Union und SPD haben sich nun auch dahingehend geeinigt, die Kinderrechte sollen ins Grundgesetz. Hier allerdings muss auch der Fairness halber gesagt werden, dass man den Vorgaben der UN-Kinderrechtskonvention gefolgt ist und folgen wollte. Und die Änderung im Wortlaut des betreffenden Artikel 6 des Grundgesetzes heißt wie folgt: Die verfassungsmäßigen Rechte der Kinder, einschließlich ihres Rechts auf Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten, sind zu achten und zu schützen. Das Wohl des Kindes ist angemessen zu berücksichtigen. Der verfassungsrechtliche Anspruch von Kindern auf rechtliches Gehör ist zu wahren. Die Erstverantwortung der Eltern bleibt unberührt. Soweit, so gut. An einem Wort, welches Sie eben hörten, rieb man sich tatsächlich. Es ging um das Wörtchen angemessen, welches die SPD gerne ersetzt hätte durch vorrangig. Und so wollte es auch die UN-Kinderrechtskonvention. Und auch das erscheint natürlich erst einmal durchaus auch unterstützenswert und nachvollziehbar. Gar keine Frage. Und wie das im Bereich der Rechtswissenschaften ebenso ist, geht es eben oftmals um ein einziges Wörtchen, welches hinterher in seiner Bedeutung außerordentliches Gewicht bekommt. Besonders wenn es um die Auslegung eines Gesetzestextes geht. Und dann staunt sehr oft der Bürger, mich eingeschlossen, weil man zwar selbst Gesetze lesen kann, aber nach dem Lesen diese deshalb noch lange nicht verstanden hat. Weshalb man von Juristendeutsch spricht, welches es ja auch tatsächlich gibt und eben diese Zunft, welche ich in der Regel eher selten löblich zu erwähnen bereit bin, nun mal selbst jahrelang hat studieren müssen, um zu begreifen, was in dicken Gesetzesbüchern steht. Letztlich aber, und das, was in der Folge nun kommt, geht es gar nicht weiter darum, welches Wörtchen man vielleicht durch welches Wörtchen hätte ersetzen können, sondern um etwas Grundsätzliches, nämlich darum, ob Kinderrechte ins Grundgesetz gehören oder nicht oder vielleicht sogar schon drin standen. Und da schauen wir mal weiter. Jeder zugewandte und wohlwollende Bürger würde dem Ganzen zustimmen. Das ist verständlich. Was dieser aber oft nicht sieht, ist die zunehmende Verrechtlichung bürgerlichen Alltages, die es diesem Staat schon längst möglich macht, bis hinein in die Schlafzimmer die Griffel zu stecken. Man verzeihe mir auch hier wieder ein wenig die Polemik. Das Herumwursteln am Grundgesetz hat auch bislang mehr Irritation als Klarheit zur Folge gehabt, gewagt zu sagen, möchten viele behaupten, weshalb sich genauerer Blick darauf lohnt. Und da gab es auch die Bedenken des Verfassungsrechtlers Professor Dr. Gregor Kirchhoff, als auch die Bedenken anderer Professionen, die waren alle längst bekannt. Und das sind keine namenlosen Verschwörungstheoretiker, sondern achtbare Instanzen. Insbesondere der von Herrn Dr. Kirchhoff an den Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages genannten Stellungnahme sollte Beachtung geschenkt werden. Und vorab nochmal kurz der Wortlaut des bisherigen Artikel 6 des Grundgesetzes, der auch nach wie vor so bleibt. Absatz 1: Ehe und Familie stehen unter dem besonderen Schutze der staatlichen Ordnung. Und Absatz 2: Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft. Und da darf nun die Frage erlaubt sein, wieso es dieses zu ergänzen gilt. Und diese Frage stellt eben nicht nur ein Underdog wie ich, sondern eben namhafte Professionen. Und deshalb kritisieren eben auch zahlreiche Juristen derzeit die Änderung des Grundgesetzes. Das mag für die Öffentlichkeit so ein bisschen untergegangen sein. Und Fazit der Einlassung von Professor Dr. Kirchhoff jedenfalls ist nämlich: Jedes Kind ist schon grundrechtsberechtigt und wird durch die Verfassung umfassend geschützt. Und so sagt er auch in einem Zitat: Die freiheitliche Verfassung vertraut, dass Eltern das Recht und die Pflicht, ihre Kinder zu pflegen und zu erziehen, zum Wohle der Kinder wahrnehmen. Jetzt muss man sich die Frage stellen, vertraut nun der Staat nicht mehr darauf, wenn er eine solche Ergänzung des Grundgesetzes präferiert? Und so schreibt Kirchhoff auch, das bestehende Dreiecksverhältnis zwischen Eltern und Kindern und Staat würde aber bei ihrem Vorhaben, also der Grundgesetzänderung, zugunsten des Staates verschoben. Er spricht also als Verfassungsrechtler explizit das ganz wichtige Dreiecksverhältnis zwischen Eltern, Kindern und Staat an, welches im Grundgesetz schon verankert ist. Das ist der Knackpunkt der ganzen Geschichte und tatsächlich zeugt meiner Meinung nach das Ansinnen der Befürworter einer Grundgesetzänderung davon, dass der Staat nunmehr seinen Einfluss ausgeweitet sehen möchte. Also man muss so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen und vor dem Hintergrund des ohnehin katastrophal funktionierenden deutschen Familienrechts wäre das eine Stärkung derjenigen, die derzeit schon versagen. Und es bleibt schlicht abzuwarten, wie sich diese Grundgesetzänderung auch im deutschen Familienrecht auswirken wird. Ebenso bezeichnet, interessanterweise, der Deutsche Anwaltsverein die Änderung für unnötig, weil die Erstverantwortung der Eltern schon in Absatz 2 des Artikel 6 geregelt sei. Und dieses Thema der Verschiebung hin zur Stärkung des Staates innerhalb dieses Dreiecksverhältnisses, welches ja von vielen Juristen, wie eben schon erwähnt, nicht nur von irgendwem, sondern von eben diesen erwähnt wird und befürchtet wird, war nämlich dann auch in der politischen Diskussion zwischen Union und SPD und vielleicht auch anderen Parteien, das weiß ich jetzt nicht, aber letztlich zwischen denen, die die Entscheidung für so eine Änderung zu treffen haben. Aber beachten wir einmal auch Argumente, welche sich für eine solche Änderung einsetzen lassen. So schreibt das Ärzteblatt beispielsweise Folgendes, ich gebe das etwas gekürzt wieder, positive Auswirkungen gäbe es bei der Zuteilung von Geldern, alle Formen von Bildung, bei öffentlichen Bauvorhaben, zum Beispiel von Schulen, Kindertagesstätten etc., für Kinder mit chronischen Krankheiten und Behinderungen, also Möglichkeiten der Inklusion etc. Sozial- und Jugendhilfe müssten die seit langem geplante große Reform des SGB vornehmen. Im Verkehr müssten die Belange von Kindern besser berücksichtigt werden, zum Beispiel im Bereich von Geh- und Radwegen. Und noch einige Punkte mehr, die aber alle ähnlich sind dem, was ich gerade vorgelesen habe. Ist alles gut und schön, aber als Nichtjurist stelle ich mir die Frage, ob eben solche Investitionen, und nur auf die beruft man sich, und auch die sind das Argument der derzeitigen Familienministerin Giffey, weshalb sie die Änderung unterstützt, nicht auch ohne Grundgesetzänderung möglich wären. Denn ich behaupte, dass sich Zebrastreifen, Ampeln und Tempolimits vor Schulen auch ohne Änderung des Grundgesetzes durchsetzen ließen, lasse mich natürlich aber von Juristen hier gerne berichtigen. Denn ein kinderfreundlicheres Deutschland bedarf doch keiner Grundgesetzänderung. Es bedarf lediglich eines anderen Handelns und einer anderen Einstellung unseren Kindern gegenüber. Und das BMFSFJ macht ja im Grunde auch keine Familienpolitik mehr. Es betreibt Betreuungspolitik zugunsten der Wirtschaft und notwendiger Arbeitsplätze. Wohl auch vor dem Hintergrund, dass man sehr genau weiß, dass Familienleben in Deutschland aus unterschiedlichsten Gründen heraus ohnehin kaum noch möglich ist. Und ja, ich stehe Grundgesetzänderungen grundsätzlich sehr skeptisch gegenüber. Das Grundgesetz ist eine große Errungenschaft, die keine Regelung außer Acht ließ. Für mich ist das Grundgesetz daher ein Gesetz, bezüglich dessen jede Änderung mit sehr großer Sorgfalt betrachtet werden sollte, obwohl ich ganz ketzerisch einmal behaupten darf, dass das Grundgesetz, liest man es sich bewusst Wort für Wort durch, auch etwas miefig erscheinen kann, dies vor dem Hintergrund, dass es dem Geist des Jahres 1949 entstammt. Also ein wenig naturgemäß das Ganze. Nicht, dass wir uns falsch verstehen. Das Grundgesetz ist eine große, herausragende Errungenschaft, welches es zu schützen gilt, keine Frage. Nur wenn wir es ändern, dann müssen wir uns fragen, wie wir es tun, wann wir es zu tun gedenken und wie es sich auswirkte, wenn wir es geändert haben. Und dafür gibt es ein gar nicht so tolles Beispiel, an dem man sich durchaus reiben kann. Denn auch diese Änderung bezüglich der Kinderrechte geht nämlich nach einem bewährten Muster. Den Mist mit den Sonderrechten hatten wir nämlich bereits schon, als der klare und eindeutige Artikel 3 des Grundgesetzes verhunzt wurde, der da lautet: Niemand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf wegen seiner Behinderung benachteiligt werden. Das Ganze ist in Absatz 3, Artikel 3, vollumfänglich glasklar behandelt und niedergeschrieben und auch so unterstützenswert. Und deswegen sind die ersten Artikel eigentlich auch die gute Stube dieses Gesetzeswerks, was leider manche mit Allwissenheitsfantasien und zwanghafter Neigung an allem herumzufuschen noch nie daran gehindert hat, dort etwas hineinzuschmieren. Und so steht da heute in erfolgter Ergänzung: Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin. Genau genommen war auch diese Ergänzung überhaupt nicht notwendig, aber schauen wir mal, was daraus wurde. Die Folgen waren nämlich teilweise das, was auch jetzt kritisiert wird in Bezug auf die Änderung des Grundgesetzes bezüglich der Kinderrechte. Es entsteht ein weiteres Unsicherheits- und Interpretationsfeld, das von den Pfuschern maximal in sehr ideologischer Weise ausgenutzt wird, nämlich extrem einseitig. Das ist immer das Problem bei Ideologien. Und die haben wir auch in der Bundesrepublik Deutschland. Dafür müssen wir nicht nach Nordkorea gucken. Ist es etwa kein Nachteil, dass die Lebenserwartung von Männern viel geringer ist als die von Frauen? Ist es kein Nachteil von Männern, dass diese nachweislich in überwiegender Anzahl in der Obdachlosigkeit landen und Frauen dort einen verschwindend geringen Teil annehmen? Mittlerweile wohl schon immerhin um die 20%. Kein Nachteil, ohne also die Gründe hinterfragt zu haben, dass vorwiegend Männer Suizid begehen? Und der Punkte gibt es viele mehr. Welche Regierung hat je mit Begründung, das Grundgesetz würde eben die Aufhebung solcher Nachteile vorschreiben, ernsthaft an der Beseitigung solcher Nachteile gearbeitet? Niemand. Dafür sind 100.000 andere grausige Dinge passiert. Ein Gesetzesstrom ohne Ende, der sich auf Artikel 3 beruft. Was hat man nicht alles eingeführt im Rahmen der Frauenpolitik? Man hat die Lohnlückenlüge endlos kultiviert und trotz ihrer Lächerlichkeit neue Gesetze damit produziert. Ein Beispiel: Gesetz zur Förderung der Entgelttransparenz zwischen Frauen und Männern. 25 lange Paragraphen, einschließlich einmaligen Peinlichkeiten wie den Abschnitt 5. Das lässt sich gut googeln. Und übrigens, leicht off-topic, aber als Beispiel geeignet. Vom Grundgesetz halte ich immer weniger aus zwei Gründen. Einerseits wegen der Herumfuscherei durch Erweiterung, womit der Interpretation derselbigen Tür und Tor geöffnet wird. Und andererseits, weil das Werk dann dem Sinne einer Verfassung gar nicht mehr Genüge tut. Und schon zu seiner Entstehung war es natürlich sehr zeitgeistabhängig. Den großen Sprung aber ins Grundsätzliche, wie die Verfassungen Frankreichs oder den USA, lohnt sich da mal reinzuschauen, hat es nicht annähernd geschafft. Weil so ein bisschen Biedermeier- und Wirtshaus-Hinterzimmercharakter da noch draus hervordringt und die Beispiele kommen jetzt. Es ist dahingehend bei vielen Punkten kaum ein Ruhmesblatt und hat sich in der Praxis somit auch karikiert. Da ist nämlich zum Beispiel von Sittengesetz die Rede. Das werden Sie im Grundgesetz finden können. Von einer kleinen Meinungsfreiheit statt großer Redefreiheit. Von Abstimmungen, die gar nicht stattfinden können. Von einer unglaublichen Ermächtigung von Parteien. Von persönlicher Ehre. Von der heiligen Mutter und unehelichen Kindern statt allen Kindern. Und da sieht man komischerweise keinen Reformbedarf und Väter ohne Trauschein kotzen heute noch am geschlechtsrassistischen Gesetz ab, das ihnen das Sorgerecht ohne Zustimmung von Mutter oder Richter verweigert. Wo doch da steht, den unehelichen Kindern sind durch die Gesetzgebung die gleichen Bedingungen für ihre leibliche und seelische Entwicklung und ihre Stellung in der Gesellschaft zu schaffen wie den ehelichen Kindern. Bei denjenigen Punkten, wo also das Grundgesetz zu hinterfragen wäre und warum ständig gegen das Grundgesetz verstoßen wird, sieht man keinen Diskussionspunkt. Da wären wir wieder bei der Ideologie. Und was interessieren da Zebrastreifen vor dem Hintergrund, dass man bis heute ausschließlich im Grundgesetz den Schutz der Mutter herausformuliert? aber für den Vater gleich mehrere Begrifflichkeiten kennt. Sie kennen vielleicht die Rechtsprechung aus dem deutschen Familienrecht, neben dem der Vater sich gleich wahlweise in der Rolle als rechtlicher Vater, sozialer Vater oder biologischer Vater einzufügen hat. Da kann er noch froh sein, wenn er nicht irgendwo noch sexistisch als Erzeuger benannt wird. Und ist das Thema der gemeinsamen Sorge der Eltern, die nicht verheiratet sind, bis heute eines, dass das BMFSFJ meidet wie der Teufel das Weihwasser, welches ja auch gerne mal zugunsten der feministisch geprägten Belegschaft Studien verschwinden lässt. Ich behandelte das Thema in einem gesonderten Podcast. Ein weiteres kleines Off-Topic-Beispiel, welches ich heraussuchte als eines von vielen. Artikel 12a des Grundgesetzes besagt, Männer können vom vollendeten 18. Lebensjahr an zum Dienst in den Streitkräften, zum Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden. Und ja, zwischenzeitlich haben wir eine Berufsarmee. Einen Bundesgrenzschutz gibt es nicht mehr. Der heißt jetzt Bundespolizei. Und Frauen haben sich erfolgreich in die Armee geklagt, wenn sie denn wollen. Eine zwangsweise Einziehung jedoch gibt es nach wie vor nur für Männer. Wurden hier Änderungen diskutiert? Mitnichten. Da wundert es kaum, dass einige Verfassungsrechtler sich die Augen reiben und Juristen sich kritisierend zu Wort melden, wenn man plötzlich dringenden Reformbedarf in Sachen Kinderrechte sieht, die ohnehin entsprechend Berücksichtigung schon fanden. Und da kann man dann also nur sagen, Holzauge sei wachsam. Welche Motivation steckt tatsächlich dahinter? Denn niemand kann sagen, ob das von Herrn Professor Kirchhoff benannte Dreiecksverhältnis tatsächlich nicht gestört wird. Und die, denen aus ideologischen Gründen das Vorrecht der Eltern auf Pflege und Erziehung nicht ganz so gut gefällt, die werden es im Moment zumindest, und solange wie die Änderung nicht beschlossen ist, aber sie wird ja kommen, kaum offen zugeben, aber hinterher sehr wohl praktizieren. Und wie, diese Frage soll erlaubt sein, soll ein Kind Anspruch auf rechtliches Gehör praktizieren, wenn es zum Beispiel 4 Jahre alt ist? Und dies die Eltern dann übernehmen müssen. Auch dies gibt die alte Fassung des Grundgerechts bereits vor. Letztlich bleibt abzuwarten, wie sich der Anspruch auf rechtliches Gehör tatsächlich nun ändern mag, wenn ein Trennungskind beim Jugendamt sagt, es möchte zur Hälfte bei Mama und beim Papa wohnen und dann die üblichen Verdächtigen wieder Ausreden zu finden wissen, weshalb dies nicht möglich ist und den undefinierten Rechtsbegriff des Kindeswohls wieder nach eigenem Gutdünken bis zur Unkenntlichkeit verbiegen. Um es noch einmal klarzustellen, ja, wir können stolz sein auf unser Grundgesetz, auch wenn es sich gemessen am heutigen Sprachgebrauch manchmal seltsam anmutender Begrifflichkeiten bedient. Stolz sein können wir nicht auf diejenigen, die das Grundgesetz glauben, mittlerweile für ihre politischen Zwecke missbrauchen zu müssen. Wir sollten wohl wieder des Öfteren wachenden Blick auf das Grundgesetz werfen, verbunden damit, nicht jedes Hineinpfuschen hinzunehmen, sondern zu hinterfragen und, wenn es notwendig ist, den Pfuschern auf die Finger zu hauen.